Liebe Gemeinde, liebe Gäste, gerade haben wir gesungen, macht einander Mut. Und ich habe das Lied selbst ausgesucht, aber als wir es gerade im Refrain gesungen haben, ist es mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist. Es ist mir auch ein Gedanke, der mir wichtig wurde, als ich gestern eigentlich wollte ich eine ältere Predigt, die ich bei euch noch nicht gehalten habe, aufwärmen, aber dann habe ich mich doch für etwas Aktuelles entschieden. Macht einander Mut. Mut können wir, glaube ich, alle immer wieder brauchen. Da schließe ich mich voll ein. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es gut, wenn wir mal wieder darauf schauen, wozu Jesus uns berufen hat, wozu er uns Mut macht und wir einander Mut machen sollen und möchten. Eine kleine Begebenheit zu Beginn, manche, die schon mehr Predigten von mir gehört haben und vielleicht auch vom persönlichen Gespräch wissen, ich bin ja mit einer jungen syrischen Familie befreundet, der Papa ist leider verstorben in Deutschland, aber für die Kinder bin ich die Oma und für mich ist es ganz wunderbar, ich bin auch oft dort. Und weil sich die Mutter auch noch nicht so gut im deutschen Schulsystem auskennt, hatte sie mich im letzten Schuljahr, als mein Enkel Samo in die zweite Klasse ging, hat es mich gebeten, ob ich zum Elterngespräch mitkommen würde, um ihr ein bisschen beizustehen und vielleicht auch manches ein bisschen anders zu formulieren. Ich habe sie ja kennengelernt in meiner Eigenschaft als Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache und so bin ich natürlich auch da immer noch ab und zu gefragt. Jedenfalls sind wir also zu dritt, der Samo, seine Mama Mana und ich, zu diesem Eltern-Schüler-Gespräch gegangen und es hat sich dann auch gezeigt, dass es tatsächlich so vorgegeben ist mittlerweile, dass die Schüler so ähnlich wie man als Angestellter in einem Angestelltenverhältnis, wie es üblich geworden ist, einmal im Jahr ein Gespräch mit dem Chef hat, wo es auch bestimmte Vorgaben dazu gibt. Und so war das da eben auch. Und ja, ich muss sagen, ich war etwas überrascht, dass das schon mit 8-Jährigen oder 7 war er damals noch Kindern so praktiziert wird. Aber es lief dann ganz gut und als ich gestern anfing, dann die Predigt aufzuschreiben, im Kopf hatte ich sie schon, da fiel mir diese Szene wieder ein und ich dachte, ja, als Christen, als Nachfolger Jesu, ist es auch wichtig, dass wir immer wieder unsere Gespräche mit dem Chef ganz oben haben. Und mir fiel ein, wir haben nicht nur, es ist nicht nur die Bedeutung des Gebets, es ist auch immer wieder wichtig zu sehen, drauf zu schauen, rauszusuchen, wozu hat Jesus uns in die Nachfolge berufen. Und so habe ich meiner Predigt diesmal die Überschrift gegeben, unsere Arbeitsplatzbeschreibung als Christen. Ich werde nämlich oft gefragt, wenn ich gepredigt habe von der Technik, ihr wisst, es wird alles aufgenommen, was soll denn der Titel sein, wie willst du das denn nennen? Und diesmal habe ich mir gedacht, das überlege ich mir jetzt frühzeitig und vielleicht wird es für den einen oder anderen von euch auch etwas anschaulicher, gerade wenn man in einem Angestelltenverhältnis steht, kennt man das auch mit der Arbeitsplatzbeschreibung. Das wird einem meistens gegeben, wenn man eingestellt wird und man redet immer wieder mal drüber. Und ich dachte mir, es kann uns nicht schaden, wenn wir das auch mal wieder tun, uns einzelne Bibeltexte dazu anschauen. Ich habe jetzt keinen einzelnen Bibeltext, den ich heute auslegen möchte. Ja, als erstes würde ich euch einladen, mit mir zusammen, wenn ihr auch eure Bibeln habt, das vielleicht aufzuschlagen. Der erste Text, den ich dazu gewählt habe und der uns etwas sagen soll über unseren Arbeitsplatz als Christen, der steht ganz hinten bei Matthäus, also Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Heute habe ich ganz viele Marker hier rein, weil es, wie gesagt, etliche Bibeltexte sein werden. Und in Matthäus 28, Vers 16 bis 20, da lesen wir, was der Evangelist Matthäus als letztes aufgeschrieben hat, nämlich der Auftrag des Auferstandenen. Ab Vers 16 in Kapitel 28. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Jesus hat sie also bereits als Auferstandener gesehen, gesagt, kommt da nochmal hin, da möchte ich euch treffen. Und da heißt es weiter, die 11 Jünger sind also in Richtung Galiläa zu dem Berg gegangen und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Die Bibel ist einfach immer wunderbar ehrlich und aufrichtig und macht nicht nur immer auf Schönwetter und alles in Rosa. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jetzt kommt der Auftrag, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann kommt das Versprechen und die Verheißung, die auch uns gilt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich lese übrigens aus der Einheitsübersetzung. Ja, es ist ein ganz klarer Auftrag an die Jünger und wir, die wir Jesus nachfolgen. Wir sehen diesen Auftrag auch an uns gegeben. Natürlich, die Jünger leben schon lange nicht mehr. Es muss weitergehen. Was mir da vor allem aufgefallen ist, ich habe mich gefragt, worum geht es, worauf geht denn der Fokus? Worauf sollen wir denn unseren Fokus als Nachfolger Jesu lenken? Und da steht Völker, Menschen, Jünger. Es geht um Menschen, einzelne Menschen, aber nicht nur ein paar, sondern es geht um alle Menschen. Und dann wird es größer, es geht um Jünger, macht die Menschen zu Jünger, da gehört man dann auch zu einer Gemeinschaft, das haben wir ja auch so, und geht zu allen Völkern. Und natürlich bestehen auch die Völker aus einzelnen Menschen, aber es heißt einfach auch, schaut über den eigenen Tellerrand, schaut über die Grenzen. Es gibt noch mehr Menschen, sagt Jesus damit auch, für die ich gestorben bin, die ich genauso bei mir haben möchte in der Ewigkeit, wie ich das mit euch haben werde. Es geht um Menschen. Und zu diesem Gedanken finden wir einen weiteren sehr wichtigen Text. Die Texte sind alle wichtig, aber zu unserem Thema, was ist unsere Arbeitsplatzbeschreibung, worauf sollen wir den Fokus richten, da finde ich diesen Text besonders hilfreich auch. Wir bleiben im Matthäusevangelium und gehen drei Kapitel zurück, nämlich Matthäus 25. Ab Vers 31. Beides, was ich gerade gelesen habe und auch das, was wir jetzt lesen, ist sehr bekannt, aber gerade bei den sehr bekannten Texten gilt es immer wieder genau hinzuschauen, denn sie wollen uns immer wieder neu inspirieren und in alle Wahrheit führen. Und da heißt es in Matthäus 25, ab Vers 31, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Und jetzt kommt Jesus und bringt eine Begründung. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König zu ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und natürlich, heute fügen wir gern dazu, natürlich gilt das auch für die geringste Schwester. Also wir sehen hier auch, wenn wir uns auf diesen sehr altbekannten Text mal wieder einlassen und genau hinschauen, Jesus stellt auch hier wieder den Menschen in den Vordergrund, und er stellt ihn so sehr in den Vordergrund und er bindet uns das quasi auf die Seele, dass er sagt: In diesen bedürftigen Menschen, die ich euch vor Augen halte und die ich in meine Arbeitsplatzbeschreibung für euch, denen ich da eine ganz, ganz wichtige und prominente Stelle gebe. Diese Menschen liegen mir so am Herzen, dass ich mich mit ihnen vollkommen identifiziere. Und Jesus hat das ja nicht nur gesagt, Jesus hat sich ja mit den geringsten Menschen identifiziert, indem er auf unsere Erde gekommen ist, indem er von seinem Thron bei Gott Vater, indem er aus seiner Herrlichkeit zu uns gekommen ist, sich erniedrigt hat, in einem Stall geboren wurde, als hilfloses Kind, als hilfloses Baby, das Windeln braucht und das von den Eltern auf der Flucht mitgenommen werden muss, damit er nicht umgebracht wird, der immer wieder angegriffen wurde, mit dem Tod bedroht wurde, schon in den Jahren, als er seinen Dienst des Evangeliums versehen hat und der schließlich den allerschmählichsten Tod sterben musste, der zu Tode gefoltert wurde, alles für uns. Und da sagt er eben: Was ihr getan habt, das habt ihr mir getan, denn ich kenne solche Situationen. Ich kann mich mit den bedürftigsten aller Menschen identifizieren. Und er benutzt sogar dafür, und es ist mir diesmal zum ersten Mal aufgefallen, er benutzt dafür sogar ein Possessivpronomen, ein besitzanzeigendes Fürwort. Er sagt nicht nur Bruder, er sagt einem meiner geringsten Brüder. Das heißt, Jesus sagt: Die gehören zu mir, wenn du die Ärmsten siehst. Nun leben wir natürlich heute in einer anderen Welt, die Bedürfnisse haben sich geändert und Gottlob leben wir auch in einem Staat, in einem Land, wo nicht unbedingt jemand verhungern muss. Aber doch gibt es nach wie vor die Not, und heute müsste man wohl die seelische Not auch dazu aufführen, die Einsamkeit. Neulich las ich einen Artikel von einem Fachmann, und man kann das immer wieder auch hören oder lesen, der sagte: Die Armut unserer Zeit ist die Einsamkeit. Das ist noch viel weiter verbreitet als die materielle Armut, die es aber nach wie vor auch gibt. Und wir sind Gemeinde, wir haben Gemeinschaft, wir halten zusammen, wir haben ein Ziel, und ich denke, wenn wir noch einladender werden, wenn wir uns gegenseitig noch mehr Mut machen, lade ein, hab die Augen offen, richte deinen Fokus auf die, die das Evangelium brauchen, die deine Hilfe brauchen. Ich glaube, dass wir da noch viel mehr unseren Auftrag erfüllen werden, als wir das jetzt schon tun. Und ich möchte dazu auch wieder ermutigen. Es klingt manchmal nach Arbeit und Anstrengung und ach, muss das sein, ich bin schon so alt, ich fühle mich gar nicht gut. Aber wenn wir darum beten, dass Gott uns eine Aufgabe gibt, dann gibt er sie uns auch so, dass wir das schaffen und dass wir auch die Freude entdecken. Ich habe bei der Vorbereitung, ist mir ein Text in den Sinn gekommen von Leo Tolstoi, den ich in früheren Jahren oft gerne zitiert habe. Ich habe ihn wieder gefunden. Danke dem Internet, es hat auch seine guten Seiten, gerade wenn man Zitate sucht. Leo Tolstoi sagte mal, man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden, aber mit Menschen kann man ohne Liebe nicht umgehen. In unserer heutigen Zeit würden wir sicherlich andere Arbeiten finden, die man ohne Liebe machen kann und die auch wichtig sind. Tolstoi sagt ja nicht, das ist alles, könnt ihr alles vergessen, hört einfach auf damit. Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden, was soll das? Das sagt er nicht und er lebte ja ländlich, er wusste sehr wohl, wie wichtig diese Arbeiten waren. Aber er hat eben auch das in seinen Fokus bekommen, als er angefangen hat, die Bibel zu lesen, die Bibel gründlich zu lesen und sich davon ansprechen zu lassen. Und da möchte ich mit euch gern den nächsten Text lesen, der ist in Markus 10, Vers 21, der Markus kommt weiter hinten, Markus 10, Vers 21. Ich bringe heute so viele Texte, dass wir nicht immer alles lesen werden, aber es soll auch eine Anregung sein. Es ist die Geschichte von dem jungen Mann, der zu Jesus kommt und ihn fragt, was er noch tun muss, um das ewige Leben zu gewinnen. Und Jesus sagt ihm dann, du kennst doch die Gebote und warum nennst du mich gut? Stellt Jesus erstmal klar, niemand ist gut außer Gott. Und du kennst doch die Gebote. Der junge Mann sagt, das habe ich alles gehalten von Jugend an, also noch früher, sobald ich das eben auch begriffen habe. Und da heißt es so wunderschön, da sah ihn Jesus an, in meiner Übersetzung heißt es, und weil er ihn liebte, sagte er, eins fehlt dir noch. In der Lutherbibel heißt es, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Das fasziniert mich unheimlich. Jesus hatte so eine kurze Zeit seines Lebens für seinen Dienst. Und er hat ja oft auch erlebt, dass ihm Fangfragen gestellt wurden. Das hätte auch eine Fangfrage sein können, denn der ihn fragte, der war wahrscheinlich nicht unbekannt, weil er jetzt zugeben muss, dass er sehr reich ist, sehr, sehr viel Geld, sehr viele Schätze hat, also ein reicher Mann ist. Und er sagt, er hat alle Gebote gehalten, also muss er zur Fraktion derer gehalten haben, die eigentlich gesagt haben, wir sind die Richtigen, wir sind die, die alles befolgen. Und wir haben extra noch ein paar extra Gesetze erfunden, damit wir noch mehr richtig halten können. Und da war ja auch viel aufrichtiger Glaube dabei. Die Pharisäer, so weiß man, die waren der Überzeugung, wenn so und so viele alle Gebote halten, einschließlich denen, die sie dazu erfunden haben, dann kommt der Messias. Sie waren bereit für den Messias, aber der Fokus war nicht auf dem Nächsten in seiner Not, der Fokus war auf ihnen selber, auf ihrem Seelenheil. Herr, wie kann ich noch perfekter werden? Wie kann ich noch, ich will ja das ewige Leben haben. Und die anderen, naja, es wird schon Gründe haben, warum die arm sind, warum die irgendwelche Gebrechen haben, warum die krank sind, das wird schon alles seinen Grund haben. Und da ist Jesus eben ganz anders aufgetreten und er sagt dem Mann auch in Vers 21, Jesus sah ihn also an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, große Spannung, was soll einem so rechtgläubigen, recht tuenden, recht lebenden Menschen fehlen. Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Da könnte man jetzt natürlich eine eigene Predigt darüber halten. Die wurde bestimmt auch schon gehalten. Ich habe auch eine schon öfter gehalten. Aber jetzt soll uns eigentlich nur wieder der Fokus sagen, ja, Jesus spricht wieder von Menschen, und zwar von besonders bedürftigen Menschen. Und dass wir als Nachfolger Jesu und dass wir eben, die wir die Erlösung in der Ewigkeit haben möchten, dass das auch für uns gilt. Die meisten von uns werden nicht so reich sein. Und es geht auch nicht um das Geld, den Reichtum an sich. Es geht offensichtlich darum, dass das der wunde Punkt war bei dem Mann. Jesus, ich mache alles und ich bin unglaublich fromm und ich bin super im Gebote halten und im Vorschriften halten, aber an mein Geld, an meinen Besitz, nö, also das geht nicht. Und so heißt es hier auch, Jesus fordert ihn sogar auf, folge mir nach. Das hat er nicht ständig zu Menschen gesagt. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Wie gesagt, ich habe die Stelle rausgesucht, um zu zeigen, wo hat der Mann, der ihn da angesprochen hat, den Fokus drauf. Und das ging nicht zusammen. Für diesen Mann, manche sagen ja auch, es war ein Jüngling, er ist ja auch in anderen Evangelien noch zitiert, für diesen Mann war doch letztlich sein Vermögen, sein Besitz, sein Reichsein, das gehörte zu seinem Selbstverständnis. Und das aufzugeben, das hat ihm wohl große Angst gemacht. Das war wohl etwas, wir wissen ja nicht, woher er das Vermögen hatte. Wahrscheinlich ererbt, er soll ja recht jung gewesen sein und so schnell schaffen es nur die wenigsten. Wir sehen hier ganz beispielhaft, worauf der Mann seinen Fokus hat, nämlich einmal ich. Wie kann ich selig werden? Und das ist mein Vermögen. Jesus hat dieses Possessivpronomen, dieses besitzanzeigende Fürwort in einem anderen Sinn verwandt. Wenn er sagt mein, dann sagt er einer meiner geringsten Brüder. In der gleichen Bibelstelle, wenn wir ein bisschen nach oben gehen, da finden wir weiter, wie Jesus vorgegangen ist in seinem Dienst. Markus 10, Vers 13 bis 16, da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Faszinierend. Und wir haben ja auch schon öfter davon gesprochen, davon gehört, Kinder wie auch Frauen waren zur damaligen Zeit, auch bei den Juden, hatten keine große Bedeutung. Die konnten erst mal was werden, aber die hatten nichts zu sagen. Die durfte man höchstens sehen, aber nicht hören, wie noch vor 100 Jahren oder so eine Regel auch in Mitteleuropa gegolten hat. Die Jünger wiesen die Leute schroff ab. Und was mich hier auch fasziniert, dass Jesus hier das Wort Menschen gebraucht. Ich weiß nicht, ob jede Übersetzung es so wiedergibt, aber in der Übersetzung heißt es jedenfalls, Jesus begründet wieder, warum sollen die Kinder zu ihm gelassen werden. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Und damit sagt Jesus auch, die Kinder sind genauso viel wert, die haben genauso ein Anrecht auf Erlösung wie ihr anderen auch, wie ihr, die ihr hinter mir herlauft, die ihr mir auflauert, die ihr mir Fangfragen stellt oder meine Jünger, die es modern ausgedrückt, die es immer noch nicht checken, obwohl ich es ihnen schon so oft erklärt habe. Den Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Mit anderen Worten, Jesus hat sich Zeit genommen, wo wir vielleicht sagen würden, also dafür habe ich keine Zeit. Meine Zeit ist so beschränkt und wir haben heute auch im Bibelgespräch ging es auch darum und ein Bruder sagte dann aus seiner Sicht, wie er es auch selber erlebt, ist das ein großes Problem geworden für uns heute. Keiner von uns muss verhungern, aber die Zeit und das ist für uns alle immer wieder die Frage, jeder bekommt die gleiche Zeit, aber wie teilen wir die Zeit ein und wie schaffen wir es, auch immer genügend Zeit für unseren Arbeitsplatz bei Jesus zu haben. Jesus hat sich nicht nur Zeit genommen, sondern es heißt ausdrücklich, er nahm die Kinder in seine Arme, er hat sich liebevoll mit ihnen beschäftigt, er hat die Berührung nicht gescheut, er hätte auch sagen können, ich bin der große Rabbi, ich bin der, ihr werdet noch staunen, was bei mir alles ist, also Kinderkram, nö, geht jetzt nicht. Nein, er hat sich die Zeit und die Nähe auch der Kinder gestattet und hat mit ihnen damit natürlich den Kindern auch etwas mitgegeben, was sie sicherlich ihr Leben lang nicht vergessen haben. Oft sind es ja die wortlosen Gesten. Es ist nicht immer das, was wir sagen. Es ist oft unser Gesichtsausdruck, unsere Gestik, Mimik, wie wir einen Menschen schon anschauen. Und gerade haben wir gelesen, Jesus hat den reichen jungen Mann angeschaut und hat ihn lieb gewonnen, indem er sich ihm gewidmet hat und so hat er sich auch Zeit für die Kinder genommen und macht einander Mut, machen wir uns wieder einander Mut, dass wir uns Zeit nehmen für Jesus und für die, die er als seine geringsten Brüder und Schwestern bezeichnet hat. Der nächste Text steht in Lukas 10, da habe ich vor ungefähr einem Jahr, habe ich in meinen Aufzeichnungen gesehen, eine Predigt drüber gehalten. Es ist die bekannte Geschichte, Moment, habe ich jetzt richtig aufgeschlagen, habe diesmal so viel. Ja, Lukas 10, Vers 38 bis 42. Eine kurze Begebenheit am Ende von Kapitel 10. Weil es kurz ist, lese ich es ganz. Sie zogen zusammen weiter, das heißt Jesus mit seinen Jüngern, das ist der Kontext. Und Jesus kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Die Gastfreundschaft, je weiter man nach Osten kommt, schon in Osteuropa, ist ja legendär. Da sind wir Deutschen ja auch immer ein bisschen, ja eigentlich könnten wir uns da doch noch eine Scheibe abschneiden und so war es auch damals. Jesus war ja angewiesen auf Gastfreundschaft. Er hat ja mal zu einem, der ihm nachfolgen wollte, gesagt, willst du das wirklich? Ich habe ja noch nicht mal einen regulären Schlafplatz, auf den ich immer Anspruch hätte. Ich muss ja immer schauen, wo kann ich übernachten, wo kriege ich was zu essen her? Also eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Und die kommen in den Evangelien noch einige Male vor, an wichtiger Stelle. Maria, heißt es hier, setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Dieser Text steht heute nicht als Haupttext in meiner Predigt, deshalb nur ganz kurz. Wie ich schon sagte, man kann lesen über Maria und Martha, dass sie gastfrei waren. Sie waren quasi schon, hatten sich mit Jesus schon angefreundet. Und einige Sachen müssen wir einfach wissen, weil der Leser damals wusste, was es bedeutet. Das wissen wir nicht unbedingt. Die Gastfreundschaft haben wir schon gesehen. Martha hat aber eine Schwester, die heißt Maria. Und jetzt macht die Maria etwas, was völlig ungewöhnlich war für eine Frau, was ja gar nicht zustand eigentlich. Sie setzt sich dem Herrn zu Füßen. Und dieser Ausdruck, sich jemand zu Füßen setzen, der bedeutete, da will ich etwas lernen. Ich bin hier quasi die Schülerin. Und es heißt ja auch, sie hörte seinen Worten zu. Die Martha hingegen, die hat eingeladen, die weiß, was Gastfreundschaft bedeutet. Und das kann sich im Orient tatsächlich hinziehen und überschwänglich werden. Man will ja schließlich zeigen, was man hat und kann, aber auch, was einem der Gast wert ist. Und sie zeugt sich und sie ist an ihrem angestammten Platz, wie es sich für Frauen gehört. Und irgendwann da platzt ihr die Hutschnur und sie sagt, sie kommt und sie sagt aber nicht Martha, Maria, also bitte, kannst mir mal helfen? Nein, sie geht direkt zu Jesus und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Also sie kommt mit ihrem Anliegen sofort zu Jesus, weil sie denkt, naja, das weiß Jesus ja auch, das weiß ja jeder, dass der Platz der Maria eigentlich in der Küche wäre. Wir haben Jesus, und da waren sicher noch Jünger dabei, wir haben Gäste und das geht gar nicht. Eigentlich darf Maria das sowieso nicht machen als Frau, und jetzt gibt es noch mehr Gründe dafür. Und sie ist so ein bisschen eine Petze, würde man vielleicht sagen. So wie Kinder dann, das sage ich der Mama, so denkt sich die Martha, das sage ich jetzt Jesus selber, und dann wird es die Maria schon hören. Und Jesus sagt, würdigt ihre Arbeit, er würdigt ihren Einsatz. Das ist immer ganz wichtig bei dieser Geschichte. Er sagt auch nicht, Hausarbeit, Essen zubereiten, komm, was soll der Quatsch, wir essen ein paar Fladenbrote und gut ist. Nein, Jesus sieht Maria, ihre Mühe, auch ihre Liebe, die sie da reinsteckt. Er weist aber darauf hin, Maria, es gibt noch Wichtigeres. Und auch da, denke ich, können wir daraus lernen. Gibt es bei dem, was ich mache, noch etwas Wichtigeres? Diese Frage mag uns begleiten und mag uns helfen, uns immer wieder die Zeit in der richtigen Weise einzuteilen. Und noch etwas, das steht zwar nicht hier, aber immer wenn ich auf die Geschichte komme, hat es mich zunehmend beschäftigt und ich denke, Martha, eigentlich schade, wie du reagierst. Man hat den Eindruck, du hast keine Freude dabei. Du machst es, weil es so üblich ist und weil man sich in unserer Kultur anstrengen muss und weil man dem Gast zeigen muss, was man alles auffahren kann. Wenn du es wirklich gern machen würdest, würdest du dich dann beschweren? Ich denke, das ist auch so ein Punkt. Wenn wir uns einsetzen für Jesus, wenn wir uns einsetzen für das Evangelium, wenn wir Aufgaben übernehmen, machen wir es gern? Oder ist es eher so, ich mach's halt, weil es sonst keiner macht? Und natürlich leben wir in einer Zeit und wir erleben das auch, wenn wir Gemeindewahlen haben und so weiter. Das hat sich geändert gegenüber früher, das gibt verschiedene Gründe. Heute steht man nicht mehr Schlange, um irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Ist der Kreis derer, die dann auch sagen, ja, das mache ich und vielleicht sogar, das mache ich gern, der ist sehr überschaubar geworden. Ist nicht nur ein Phänomen in Kirchen und Gemeinden, ist auch bei Vereinen, Clubs und so weiter, die haben das Gleiche. Das heißt, das hängt mit unserem Lebensstil zusammen, auch mit den Anforderungen, die wir haben und mit den Ansprüchen, die wir haben. Also lassen wir uns auch von dieser kleinen Begebenheit doch einladen. Ist das, wofür ich meine Zeit verwende, wirklich viel wichtiger als das, was ich für Jesus tun könnte? Und wenn du es machst, dann lass dich doch einladen, dass du es gern machst, dass du Freude daran hast. Ich bin als Adventistenkind, meine Mutter wurde in die Adventgemeinde getauft, also sie hatte die Glaubenstaufe, als ich 2 Jahre alt war. Ich bin mit der Adventgemeinde aufgewachsen und auch wenn ich immer wieder mich an der Gemeinde oder auch an einzelnen Sachen gerieben habe, wo ich auch Probleme hatte, wo, was ich nicht so gut fand, wo ich vielleicht sogar mal eine Krise erlebt habe, aber irgendwo habe ich immer wieder auch erleben dürfen, wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen, wenn wir sagen, ja, im Bewusstsein meines Nicht-Perfektseins, meiner Unvollkommenheit, aber ich darf für Jesus etwas tun, ich darf für das Evangelium etwas tun, ich darf Menschen im Fokus haben, in den Fokus bekommen, die das Evangelium vielleicht noch nicht kennen, die einsam sind, die vielleicht gar nicht wissen, was ihnen fehlt, aber so ein unbestimmtes Gefühl haben, das darf ich und Gott wird mich dafür segnen. Und wenn ich dann zurückschaue, und das kann ich jetzt mit meinem Ende 60, kann ich schon zurückschauen auf ziemlich genau 50 Jahre Einsatz für die Gemeinde, in der Gemeinde, aber weiter noch für das Evangelium. Und da kann ich nur sagen, und das geht bestimmt anderen auch so, es lohnt sich auch für uns selber. Wir werden reich beschenkt und es ist noch schöner, wenn wir es mit Freude tun und wenn wir es gern tun. Jetzt noch ein paar Gedanken zur Methode Jesu. Ich sehe, die Zeit läuft schon wieder. Erst dachte ich, das gibt bestimmt nur eine Andacht, die ich da heute halten werde, aber es ist doch ein bisschen länger geworden, ihr merkt es schon. Ja, welche Methode hatte Jesus? Da habe ich in Johannes 3 die ersten drei Verse ausgesucht. Auch das eine Begebenheit, die viele von uns kennen. Ich lese auch nur den Anfang. Johannes 3, also Johannes Evangelium 3, Vers 1 bis 3. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Und dann noch den Vers 3, wo Jesus sofort ins Gespräch einsteigt. Jesus antwortete ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sind gerade mal drei Verse, aber das sagt uns unglaublich viel, wie Jesus auch gearbeitet hat, wie er seinen Dienst verrichtet hat. Ja? Erstens mal, er ist schon bekannt. Und da kommt ein Pharisäer, da denken wir ja immer, die Pharisäer, die haben ja alle darauf hingearbeitet, dass Jesus ans Kreuz kam, aber das wäre zu pauschal. Und wir sollten auch den Pharisäern zugute halten, dass sie eigentlich ein hehres Ziel hatten. Nur haben sie sich einfach überschätzt und sie haben nicht gesehen, dass sie Erlösung brauchen. Dieser Pharisäer Nikodemus, der kommt nun bei Nacht. Und ich habe mir gedacht, und ich muss dazu sagen, ich bin eine Nachtarbeiterin, das ist bei mir einfach so, aber wenn jetzt jemand bei Nacht noch kommen würde und wollte mit mir ein Gespräch anfangen über meinen Glauben oder über was auch immer, das wäre mir, glaube ich, schon zu viel. Ich liebe Nachtarbeit, weil da ist endlich Ruhe, da kommt gar nichts mehr und dann läuft das. Aber der kommt zu Jesus bei Nacht und wir können nur ahnen, warum er bei Nacht kam, klar. Der wollte von seinen Kollegen, den anderen Pharisäern, nicht unbedingt gesehen werden. Das hat er heimlich gemacht. Jesus sagt auch nicht zu ihm: Wieso kommst du nicht ganz normal am Tag zu mir? Hast wohl Angst vor deinen Kollegen. Er stellt Nikodemus nicht bloß. Er sagt nicht: Du, pass mal auf, meine Arbeitszeit und irgendwann muss ich auch mal schlafen. Wirst du sicher verstehen, lass uns eine Zeit ausmachen. Was hältst du von morgen früh um 8 oder um 9? Dann bin ich ausgeschlafen, du hoffentlich auch. Dann können wir ins Gespräch kommen. Jesus nimmt sich Zeit, weil er sieht, für Nikodemus, der hat schon seine Gründe, warum er in der Nacht kommt. Für Jesus wird es dadurch sicher auch ein bisschen unbequemer, weil ihm erstmal die Nachtruhe nicht vergönnt ist. Und wenn wir dann das Gespräch lesen, das ist ja eine der ganz wichtigen Stellen über theologische Aussagen und Jesus steigt gleich ein. Das hätte er auch nicht bei jedem gemacht, aber er weiß ja, der Pharisäer, der hat ja das Know-how, der weiß genug, da kann ich jetzt gleich richtig in die Vollen gehen, nämlich neugeboren werden muss der, der ins Reich Gottes kommen möchte. Jesus hat ja auch Bergpredigt gehalten, Jesus hat lange Reden gehalten. Wir lesen hier nicht, dass Jesus sagt: Du, da komm, in zwei Wochen, da spreche ich drüber. Du weißt, da drüben an dem Berghang oder bei Lukas war es die Feldpredigt, also da können wir uns sehen und da nehme ich mir im Anschluss Zeit für dich. Wir können es vielleicht nicht immer so machen wie Jesus. Jesus hatte keine eigene Familie und seinen Dienst, den er getan hat, den hat er vollzeitlich getan. Aber trotzdem, ich glaube, wenn wir uns ein Beispiel nehmen und wenn wir uns Mut machen lassen, auch Zeit zu haben, auch Menschen einzuladen, auf sie einzugehen, dann sind wir wirklich Jünger Jesu. Dann sind wir wirklich in dem Dienst, in den er uns gestellt hat. Ein weiteres Beispiel ist gleich im Kapitel danach. Da geht es um die Frau am Jakobsbrunnen. Ich erzähle es vielleicht nur, weil es auch länger ist. Jesus ist also mit seinen Jüngern unterwegs. Er verlässt Judäa und geht Richtung Galiläa und da müssen sie den Weg durch Samarien nehmen. Aus anderen Texten, aus anderen Berichten wissen wir, dass die Jünger das nicht gern gemacht haben, denn die Leute in Samarien und die Juden, die waren sich überhaupt nicht grün. Das waren, könnte man sagen, Erbfeinde. Das hat eine lange Geschichte, die kann man im Alten Testament nachlesen. Also die Juden, die machten da lieber einen Bogen drumherum. Aber da gibt es den Jakobsbrunnen und da wird auch vermerkt, dass Jakob seinem Sohn Josef seinerzeit ein Grundstück da vermacht hatte. Also jedenfalls sind sie da angekommen. Es heißt, Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Und der Johannes gibt noch die genaue Uhrzeit an. Er sagt, es war um die sechste Stunde. Da kommt jetzt, und damit musste Jesus rechnen, wenn er sich an einen Brunnen setzt. Damals waren die Frauen, wie es leider heute noch in vielen Ländern der Fall ist, für alle schweren Arbeiten zuständig. Ich sage jetzt mal nebenbei bemerkt, es muss irgendwie eine männliche Logik sein. Heute sagt man ja, die Überlegenheit, die Männer wirklich haben den Frauen gegenüber, ist die Kraft und die Stärke, aber das hat man damals vielleicht noch nicht gewusst. Ja. Jedenfalls. Also Jesus im Bewusstsein, er ist hier eigentlich in einer Gegend, wo die Juden nicht sehr gern gesehen werden und er setzt sich irgendwo hin, wo bestimmt Frauen kommen werden, um Wasser zu schöpfen. Bibelausleger verweisen ja gern darauf, dass das zu einer Tageszeit war, als eben nicht so viele Frauen kamen, weil es da besonders heiß war. Und also wenn jetzt eine Frau kam, auch dann konnte man schon Verdacht haben, warum kommst du gerade jetzt? Du willst wohl nicht mit den anderen zusammentreffen. Und Jesus beginnt mit ihr ein Gespräch und damit setzt er sich gleich doppelt über Konventionen hinweg. Die Juden haben nur Verachtung für die Samariter gehabt, Samaritaner heißt es auch, und sie haben sie sogar als Hunde bezeichnet. Man hat sich einfach nicht neben einen solchen Vertreter seines Volkes gesetzt. Dann spricht er auch noch mit ihnen und noch, vielleicht noch schlimmer, er spricht als Mann eine fremde Frau an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so ein Wesenszug oder so eine Vorgehensweise bei Jesus, die begeistert mich immer. Mir gefällt es, dass er einfach sagt, nein, eure Konventionen, die durchbreche ich. Ich habe Besseres. Ich weiß, wie es bei Gott wirklich zugeht. Und dass da eben auch die Menschen, die kein großes Ansehen haben, die er vielleicht als Ungläubige bezeichnet, dass die von meinem Vater genauso geliebt werden und dass ich genauso für sie sterben werde und sie erlösen werde, wenn sie an mich glauben. Ja, auch da können wir uns wieder fragen, wer sind denn bei uns die No-Gos, die, wo man sagt, also ich rede ja mit allen Leuten, aber also mit denen ganz bestimmt nicht. Ja, wir haben aktuell ja auch immer noch die Debatte in Deutschland, in Europa, wenn Flüchtlinge kommen, sind übrigens nicht alle Muslime und sind vor allem nicht alle praktizierende Muslime, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, weil ich ja etliche Jahre Deutsch als Fremdsprache unterrichtet habe und viele dieser Flüchtlinge auch in meinen Kursen waren und da haben mir etliche gesagt, sie sind froh, das endlich hinter sich lassen zu können und es gibt auch ganz ehrliche, fromme, gläubige Muslime, wo ich denke, das müssen wir respektieren, da geht es nicht um Gewalt, da geht es um echten Glauben. Ja, und da habe ich noch eine Begebenheit rausgesucht. In Johannes 4, Vers 46 folgende, da geht es um diesen königlichen Beamten in Kapernaum. Jesus ist zu diesem Zeitpunkt in Kana und das ist Luftlinie ungefähr 30 Kilometer. Und da kommt jemand, also hier in dem, wie es Johannes erzählt, kommt der königliche Beamte selber, erzählt, dass sein Sohn so krank ist, dass er im Sterben liegt. Und Jesus sagt ihm erst eine etwas ablehnende Antwort, nämlich, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. So konnte Jesus auch sein, aber wir wissen, Jesus wollte sehen und testen, wie weit ist es dem Mann echt darum zu tun, dass ich heile, dass ich ein Wunder tue. Und der Beamte bleibt tatsächlich dran und sagt, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus sagt ihm in dem Moment, dein Kind, dein Sohn lebt, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann nimmt das für bare Münze, er glaubt Jesus, kommt nach Hause, ein Diener kommt ihm entgegen und sagt, der Sohn ist gesund, der lebt. Und der königliche Beamte fragt nach und sagt, wann waren das ungefähr, dass es besser geworden ist? Und dann machen sie, heute würde man sagen, machen wir mal einen Uhrenvergleich, und dann sehen sie, in der 7. Stunde war das Fieber von ihm gewichen, da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Lassen wir uns davon auch anrühren, dass es manchmal das richtige Wort ist, dass es manchmal die Zusage ist. Wir können nicht wie Jesus heilen, aber wir können sagen, wir beten für dich. Ihr wisst, dass wir seit einiger Zeit schon unseren Gebetskreis haben. Wer nicht dabei sein kann oder aus irgendeinem Grund nicht möchte, kann auch seine Bitten um Gebet geben. Und auch da möchte ich ermutigen, nehmt euch auch die Gebetsanliegen, die es hier gibt, nehmt sie mit nach Hause und betet auch in eurer persönlichen Andacht. Die Fürbitte hat große Auswirkungen, hat Wunder, kann Wunder wirken und es ist eine wichtige Funktion, die wir als Gemeinde auch haben. Und für einen anderen beten, das kann fast jeder. Und wenn wir alt und gebrechlich sind und nur noch im Bett liegen, können, weil es nicht mehr anders geht, solange wir noch im Kopf so klar sind, können wir beten und wir sollten das nicht unterschätzen, wir sollten das wirklich ganz hoch halten und als ganz wichtige Aufgabe sehen. Eine Sache, die natürlich für uns Adventisten auch wichtig sein kann, das ist die Tatsache, dass Jesus, jetzt sind wir die Zeichen ausgegangen, dann erzähle ich es nur so, in Matthäus 12, Vers 10 bis 12, wo es um die Rettung eines Menschen am Sabbat geht und wo Jesus am Sabbat geheilt hat. Da gibt es viele Texte, ich hatte den in Matthäus 12 rausgesucht, genau, ab Vers 9, Jesus heilt einen Mann am Sabbat. Auch damit macht er sich unbeliebt. Jesus hat viel riskiert dadurch, weil er wusste, damit mache ich mir die Pharisäer zu Freunden. Aber das zeigt uns eben, es gibt für Jesus Prioritäten. Und wenn ein Mensch in Not ist, wenn ein Mensch Hilfe braucht, dann steht der Mensch im Vordergrund und ist erste Priorität. Immer kommt der Mensch zuerst in seiner Bedürftigkeit. Aber die Voraussetzung ist natürlich auch, dass er glauben kann. Wobei wir die eine Geschichte haben, wo der Mann fast verzweifelt und sagt, ich möchte ja glauben, Herr, hilf meinem Unglauben. Auch das kann wichtig sein, lassen wir uns den Glauben schenken. Und nehmen wir auch die Frage mit in meinem Einsatz für meinen Glauben, für das Evangelium, wie setze ich die Prioritäten? Manchmal sind nicht die Worte das Wichtigste, sondern das, was die Menschen bei uns erleben. Und damit komme ich zur letzten Begebenheit, eine besonders eindrückliche auch, nämlich in Johannes 8, Vers 1 bis 11. Da geht es um die Begegnung von Jesus mit der Ehebrecherin. Auch da sind die Pharisäer. Sie sehen eine gute Möglichkeit, aha, jetzt haben wir mal ein Beispiel, wir haben hier jemand in Flagranti ertappt Und Jesus, du kennst ja das Gesetz, du weißt, was vorgeschrieben ist. Das können wir tatsächlich in den ganz vorne bei Mose lesen, bei den Gesetzen, nämlich die Frauen muss man steinigen, die bei einem Ehebruch ertappt werden. Vom Mann ist hier nicht die Rede, keine Ahnung warum, aber die Frau war etwas auf die Erde. Und wer die Geschichte kennt, der denkt vielleicht bis heute, schade, dass der Johannes nicht dazu geschrieben hat, was Jesus geschrieben hat. Aber es wird schon seine Gründe haben und in der Ewigkeit haben wir genug Gelegenheit zu fragen. Wahrscheinlich werden wir uns damit gar nicht mehr aufhalten. Sie fragen hartnäckig weiter, sie bleiben dran. Na ja, Jesus schreibt da was, aber sie, Jesus, jetzt haben wir dich am Wickel, jetzt kommst du uns nicht aus. Und dann sagt Jesus diesen berühmten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Er schreibt wieder etwas auf die Erde und dann heißt es, als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus bleibt allein zurück mit der Frau, das schreibt Johannes extra. Jesus bleibt allein zurück. Jesus geht nicht und sagt, okay, Fangfrage habe ich erledigt, jetzt kann ich wieder gehen. Nein, er sieht den Menschen, er sieht die Frau in ihrer Not und ich gehe davon aus, dass sie Todesangst hatte. Wir wissen ja, dass in manchen Ländern dieser Erde, eben wo die Scharia gilt, tatsächlich immer noch Frauen zu Tode gesteinigt werden. Es muss schrecklich sein. Und Jesus nimmt ihr jetzt nicht nur diese Todesangst, er richtet sich auf, er kommt auf Augenhöhe mit dieser Frau und sagt, stellt ihr seine Frage, Frau, wo sind Sie geblieben, hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Ein sehr, sehr berührendes, bewegendes Beispiel einer Begebenheit, wie weit Jesus in seiner Liebe zu den Menschen, in seiner Liebe auch zu denen, die gern von der Gesellschaft ein bisschen zweitklassig, drittklassig behandelt wurden, wie er sich die Zeit genommen hat und wie er ein Zeichen gesetzt hat, damit auch wir bis heute wissen, das bedeutet Vergebung. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, aber denk auch daran, mach's nicht mehr, fang dein Leben neu an. Wir sind dazu berufen, es ist beides für uns in der Geschichte. Einmal, wenn wir tatsächlich Vergebung brauchen und wer von uns könnte sagen, wir brauchen keine Vergebung und wenn wir damit vor Jesus stehen, dann vergibt er uns auch, diese Zusage haben wir. Wir sind aber auch gerufen, an Christi statt, dass wir diese Vergebung, diese frohe Botschaft von der Erlösung weitergeben. Macht einander Mut, haben wir gesungen. Ich hoffe, es ist gelungen, ein bisschen wieder Mut zu machen. Lass dich wieder neu ein, schau auch mal selber wieder die Arbeitsplatzbeschreibung im Neuen Testament, in den Evangelien an. Möge Gott uns dabei segnen. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist, dass du in unsere Niedrigkeit gekommen bist, dass du alles erlebt hast, was ein Mensch auch an tiefem, schweren, grausamen erleben kann. Wir wissen, du hast es für uns getan. Für dich bestand dazu keine Notwendigkeit. Du hast uns als deine Schwestern und Brüder bezeichnet. Du hast uns den Vater gezeigt durch dein Leben. Du hast gezeigt, dass beim Vater, dass bei im Reich Gottes oft ganz andere Gesetze gelten, dass es ganz andere Regeln gibt und dass es vor allem ganz andere Prioritäten gibt. Herr Jesus, du hast uns geschaffen, du hast uns so geschaffen, wie wir eigentlich von dir gedacht sind. Aber durch die Sünde, durch unser Misstrauen dir gegenüber, durch unsere falschen Prioritäten kommen wir immer wieder von diesem Ziel ab. Immer wieder müssen wir uns neu justieren und wir danken dir, dass du uns dafür dein Wort gegeben hast, dass du auch so viele Beispiele gegeben hast, wie wir als deine Nachfolger auch leben und handeln sollen und dass für dich immer der Mensch, dein Geschöpf nach göttlichem Bild, dass für dich der Mensch immer ganz vorne steht. Bitte, Herr, hilf doch, dass wir die Zeit, die wir haben, dass die Gaben, die du uns gegeben hast, dass die Möglichkeiten, die du uns schenkst, dass wir sie sehen und dass wir doch auch Freude daran finden und dich immer wieder loben und preisen können für das, was wir im Dienst für dich erleben dürfen. Wir wissen, Herr Jesus, Gott Vater, du brauchst uns nicht, aber wir dürfen mitarbeiten, so wie kleine Kinder Freude daran haben, der Mama oder dem Papa zu helfen, dabei etwas zu lernen. So lädst du auch uns immer wieder ein. Bitte schenk uns die Bereitschaft, schenk uns den Mut, die Freude und auch die Fähigkeit, über Frustration, über manches, was wir nicht gut finden, immer wieder hinauszuwachsen und die große Sache zu sehen, dein Evangelium, die Erlösung, dass wir einmal in der Ewigkeit bei dir sein dürfen. So bitte ich dich um deinen Segen jetzt für uns, die wir hier vor dir stehen. Segne die Kinder, halte sie gesund und halte deine Hand schützend über sie. Wecke in ihnen den Glauben und die Freude an dir, an den biblischen Geschichten. Segne unsere Jugendlichen, die es oft nicht leicht haben im Alltag, wo sie auf ganz andere Werte stoßen. Aber dass sie doch auch erkennen, dass ein Weg mit dir, Herr Jesus, die beste Entscheidung ist und wie viel Freude es bringt. Segne auch uns, Erwachsene, die Jüngeren, die Älteren. Segne die Verheirateten unter uns und auch die Alleinstehenden. Segne alle mit dem auch, was wir jeweils brauchen. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, dann gib doch, dass uns dein Wort und die Gedanken und die Lieder auch weiterhin begleiten in die neue Woche. Lob und Dank, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.